Wenn wir in den letzten Monaten uns ein Frühstücksei gegönnt haben, dann haben wir das aus einer ganz besonderen Eierpackung herausgenommen. Auf der Eierpackung ist nämlich ein Etikett. Auf diesem Etikett ist mit einem Kinderhändchen ein Hühnchen draufgedruckt mit Fingerfarben und ein paar Pipi-Händeln. Und drauf steht, wer weiß es? Kennt das jemand von euch? Diese Packung schon mal gesehen? Es steht drauf, oben Eier aus Royers Hühnerfarm. Aber das ist nicht alles, sondern drunter steht ein wunderschöner Vers aus der Bibel, nämlich die Verse 1 und 2 von Psalm 121. Und die lauten so. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen heute zu Beginn der Predigt auch auf einen Berg schauen. Und zwar auf den größten und höchsten Berg der Welt. Wer ist das? Der Mount Everest, genau. Die Jugendlichen dürfen ruhig mitreden. Den Mount Everest. Aber wir gucken nicht direkt auf den Mount Everest, sondern wir schauen auf den Mount Everest der Bibel. Wer ist denn das? Kleine Hilfestellung. Was? Ja, okay. Aber eine Hilfestellung, die meine ich jetzt nicht, sondern er ist in den Psalmen zu finden. Was ist der Mount Everest der Psalme? Okay, ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Psalm 3, nein, ist er nicht. Es ist der höchste, längste, größte Psalm, genau. Psalm 119. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, ich werde ihn euch jetzt nicht komplett vorlesen, denn er besteht aus 22 Abschnitten und jeder Abschnitt besteht wiederum aus 5 Sätzen oder Versen, sieben, ne, acht, acht meine ich natürlich. Acht, und zwar nämlich nach dem hebräischen Alphabet. Das besteht aus 22 Buchstaben und ich möchte jetzt mal nur die ersten 8 Verse lesen, nämlich zu dem Buchstaben Aleph. Also wer seine Bibel dabei hat, Psalm 119, die Verse 1 bis 8. Ich lese aus der Luther revidiert 84. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Es ist doch unglaublich, dass der längste Psalm der Bibel eine Lobeshymne auf das Wort Gottes ist. Es ist ein Preisen, ein Danken, ein Feuerwerk an Liebe zum Wort Gottes. Aber nicht nur zum Wort Gottes, sondern auch, dass doch bitte Gott helfen möge, dieses Wort auch zu erfüllen, danach zu leben. Ja? Es kommt hier ganz oft vor, ja, man im Gesetz des Herrn wandeln, weil das einfach das Schönste ist, was es gibt. Sich an seine Mahnungen halten, auf seinen Wegen wandeln, seine Befehle halten, seine Gebote halten, seine Ordnungen lernen. Das kam dann jetzt schon in den ersten 8 Zeilen vor. In weiterer Folge geht es dann noch über seine Zeugnisse, Vorschriften, Satzungen, Verordnungen, Wort und Rat. Gehen wir kurz in uns und fragen uns, warum ist das so, dass der längste Psalm der Bibel so das Wort Gottes preist, dass der Psalmist vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang nichts anderes tut, als Gott und sein Wort zu preisen und darum zu bitten und darum zu flehen, in diesem Wort, in seinen Satzungen, in seinen Mahnungen zu wandeln, weil das absolut der Weg eines Menschen ist, der Gott liebt. Und so sollte es auch bei uns Kindern sein, in Christus. Denn wir sind seine für ihn abgesonderten Heiligen, seine Kinder. Wir sind sein Leib, er ist unser Haupt, wir sind seine Braut. Und auch wir wollen von morgens, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und auch nachts, wenn wir mal wach liegen, immer und immer wieder unsere Gedanken um Gottes Wort kreisen lassen und schauen, dass das wirklich in uns lebendig ist und dass wir danach auch leben. Dass wir nicht nur Hörer seines Wortes sind, sondern tatsächlich durch und durch durchdrungene Täter seiner Güte und seines Wortes. Und insofern werden wir uns jetzt den Bibeltext mit dieser Einstellung ansehen, den wir heute lesen. Wir wollen das, was wir heute jetzt hier lesen und hören, wirklich als das Wort Gottes in uns aufnehmen und nicht nur hören, sondern danach wandeln und danach leben. Deswegen möchte ich jetzt zuerst beten, bevor wir zum Predigttext kommen. Ja, lieber Vater im Himmel, dein Wort ist einfach wunderbar. Du bist ein Gott der Ordnung und hast uns deine Ordnung gelehrt in deinem Wort der Heiligen Schrift der Bibel. Wir wollen von dir lernen, lieber Gott, und hilf uns, dass dein Wort in unsere Herzen hineinsickert und dass es dort keimt und Früchte trägt, Herr. Wir wollen wandeln nach deinen Ordnungen und wir wollen jeden Rat von dir, jede Mahnung, jede Weisung dankbar aufnehmen, weil wir einfach wissen, dass es gut ist und dass du uns damit auf einen richtigen und guten Weg des Lebens führst, zu deinem Wohlgefallen und bis in alle Ewigkeit. Herr, bitte segne jetzt dein Wort, lass es lebendig in uns sein, schenke uns deine Gnade und erfreue dich an deinen Kindern und an diesem Gottesdienst. Amen. Die heutige Textlesung ist der erste Korintherbrief. Wir sind dort ja immer noch schon seit geraumer Zeit. Und wir setzen jetzt dort, wo wir letztens der Helmut aufgehört hat, nämlich wir sind jetzt in Kapitel 7 und lesen von Vers 17 bis 40. Es ist ein bisschen ein längerer Text und ich habe zuerst überlegt, ob ich ihn splitten soll, aber ich denke, wir lesen einfach mal komplett, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe in der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Liebe Brüder, ein jeder bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient. So meine ich nun, es sei gut, um der kommenden Not willen, es sei gut für den Menschen, ledig zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche in äußere Bedrängnis kommen. Ich aber möchte euch gerne schonen. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Wenn aber jemand meint, er handle Unrecht an seiner Jungfrau, wenn sie erwachsen ist und es kann nicht anders sein, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wenn aber in seinem Herzen fest ist, wenn einer in seinem Herzen fest ist, weil er nicht unter Zwang ist und seinen freien Willen hat und beschließt in seinem Herzen, seine Jungfrau unberührt zu lassen, so tut er gut dran. Also, wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut. Wer sie aber nicht heiratet, der handelt besser. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber, nach meiner Meinung, wenn sie ledig bleibt. Ich meine aber, ich habe auch den Geist Gottes. Wir haben hier eigentlich heute im heutigen Predigttext zwei Themen, die recht verschieden aussehen, ja, aber sie sind mit einem unlösbaren Band miteinander verbunden. Und dieses Band finden wir im letzten Predigttext, nämlich im Vers 15b. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Und wenn wir jetzt dann schauen, diesen Text das genauer anschauen, dann werden wir sehen, dass das Prinzip dahinter, das Prinzip ist, in Frieden zu leben. Es ist alles auf Frieden ausgerichtet. Ich möchte euch eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen, die ich glaube hier sehr gut reinpasst. Und zwar, als wir unseren Hund bekommen haben, unsere Ellie, manche kennen ihn, und sie war noch recht klein, da gab es zwei Möglichkeiten, mit ihr Gassi zu gehen. Möglichkeit Nummer eins, wir führten sie an der Leine. Möglichkeit Nummer zwei, wir führten sie ohne Leine. Meistens führten wir sie ohne Leine, weil wir dachten, Leine, das bedeutet Gefangenschaft, das bedeutet irgendwo nicht frei sein. Ja? Also uns tat der Hund leid, weil wir ihn an der Leine geführt haben. Und eines schönen Tages, wir waren wieder unterwegs, die Elle lief ohne Leine und wir wollten Stiegen hinaufgehen, in ein Parkhaus hinein. Und diese Stiegen, die bestanden aus einem Gitter, ja, einem Baugitter, und das war natürlich durchsichtig. Und wir gingen also hinauf und auf einmal, ja, wo ist denn die Elli? Ja, und dann sahen wir, sie saß da unten, schaute, winselte, versuchte, aber traute sich nicht. Okay, was machen wir jetzt? Gut, runtergehen, sie vielleicht rauftragen? Nein, gut, versuchen wir es. Wir haben sie an die Leine genommen. Und kaum war sie an der Leine, ist sie hopp, 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 hinaufgepäst, die Stiegen, als wenn nichts gewesen wäre. Mich hat das hinterher ziemlich beschäftigt, weil ich nämlich erkannt habe, hoppala, meine Vorstellung von der Leine als eine Art Einschränkung der Freiheit war falsch, sondern für die Ellie war die Leine eindeutig ein Zeichen von Sicherheit. Sie fühlte sich sicher an der Leine. Und ich habe das dann später in weiterer Folge immer wieder probiert, weil ich das echt herausfinden wollte, ob das nur ein Zufall war. Aber nein, tatsächlich an der Leine fühlte sie sich einfach grundsätzlich sicher. Ja? Und warum erzähle ich euch das? Weil wir sagen oft, nein, die Gebote, die Gesetze, die Ordnung Gottes, das ist eine Leine, die uns unfrei macht. Ja, nein, eigene Wege gehen, das macht uns wirklich frei. Nur, das Gegenteil ist der Fall. Solange wir an der Leine des Friedens, des Glaubens, der Liebe mit Gott verbunden sind, solange wir in seinen Ordnungen leben, solange uns die Ordnungen Gottes mit Gott verbinden, solange können wir sicher durch diese Welt gehen. Solange können wir jeden Berg erklimmen. Wir kommen durch die unwegsamsten Gegenden. Ja? Wir können nicht fallen, weil wir eben an der Leine der Liebe des Wortes mit Gott total verbunden sind. Lösen wir uns von dieser Leine, weil wir denken, wir wüssten es besser, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir in den täglichen Scharmützeln und Schlachten dieses Lebens irgendwo untergehen und immer wieder verschüttet werden. Deswegen, Gottes Ordnungen sind unsere sichere Leine durchs Leben. Und deswegen möchte ich jetzt den Text in zwei Abschnitte gliedern. Der erste Abschnitt ist der kürzere, nämlich von 17 bis 24. Ich möchte den mit dieser Überschrift titulieren, wirst du Christ? Bleib, wo du bist. Es ist so, wenn wir aus dieser sündigen Welt eines Tages erwachen durch Gottes Gnade und wir tauchen auf dem Schlamm, aus dem Schlamm, aus dem Morast, aus dem Stinkigen dieser sündhaften Welt und wir strecken unseren Kopf hinauf, weil wir durch Jesus Christus einen Blick bekommen haben, weil wir auf einmal Erkenntnis bekommen haben, dann stellen wir fest, dass wir irgendwo im Leben stehen. Wir haben entweder eine Ehe oder wir haben einen Beruf, wir haben eine Ausbildung, wir sind in einem Land geboren, wir sprechen eine Sprache, wir haben eine Kultur, wir sind irgendwo gebunden in allen möglichen Dingen dieser Welt, unserer Gesellschaft. Und vielleicht ist das Erste, was wir haben, ein Schock und sagen, na, Moment, als Christ muss ich ja ganz woanders eigentlich stehen. Eigentlich müsste ich jetzt sofort in den Missionsdienst gehen. Ich müsste sofort das Land verlassen. Ich müsste dies, ich müsste jenes. Und was passiert? Große Aufregung. Und mitunter sehr viel Chaos. Und wir wissen ja, Gott ist kein Freund des Chaos. Gott ist ein Feind des Chaos. Er will Ordnung. Und so wie er uns auch den Staat geschenkt hat, dass er für Ordnung sorgt, für alles, ja, so hat er uns eben auch, und auch nicht will, dass wir gegen diesen Staat rebellieren, dass wir uns dagegen auflehnen, dass wir dort eine Revolution vom Zaun brechen, so wenig will Gott, dass wir in unserem Leben eine Revolution vom Zaun brechen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind ja nicht per Zufall dort, wo wir sind. Es war ja nicht so, dass wir vorher, als wir noch nicht Christen waren, sozusagen Gott weggeschaut hat und gemeint hat, naja, mal schauen, wo am Ende erwacht, ja, sondern das ganze Leben ist ja durch und durch von Gott in seiner Hand. Und wenn wir also erwachen als Christen, wenn wir zum Leben kommen als Christen, dann ist das unser Umfeld, in dem wir einfach auch als Christen weiter dienen können. Ja? Also egal, wo du jetzt dann bist, ja, also in dem Falle war es jetzt hier, wenn du als Jude Christ wirst, dann steht sie dann der Beschnittenheit, versuch sie nicht zu kaschieren. Das ist nämlich damals gemacht worden. Die haben ja im Sport, haben sie sich ja nackt die Wettkämpfe geliefert. Da konnte man sofort sehen, wer ist beschnitten, wer nicht. Dann haben sie versucht, mit Tricks das zu kaschieren, ja, damit sie eben nicht als Juden ausschauen. Das heißt, egal, steh dazu, wenn du als Moslem Christ wirst oder als Jude Christ wirst, egal in welchem Bereich, in welcher Religion du warst, dann bist du in dieser Kultur, in der du bist, bist du von Gott eingesetzt. Genauso auch Sklaven. Selbst Sklaven damals, ja, sollten nicht versuchen, jetzt sofort frei zu kommen, nach dem Motto, ja, Christ sein heißt frei sein und sich dagegen auflehnen und sich gegen den Herrn auflehnen. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist die Ordnung und auch dann Sorge dafür, dass diese Ordnung bleibt. Ja. Natürlich schreibt Paulus auch, wenn du die Möglichkeit hast, auf legalem Wege, auf offiziellem guten Wege die Freiheit zu erlangen, dann kannst du es natürlich gerne auch nutzen, nicht? Aber du kannst dich auch freiwillig entscheiden, weiterhin Sklave zu bleiben, weil du dann eben deinem Herrn dienen kannst. Ja? Weil eben Paulus noch einmal ganz deutlich sagt, ja, dass Sklaven sind Freie in Jesus und Freie wiederum sind Sklaven Christi. Also wenn wir heute, egal wo wir sind, wenn wir Eheleute sind, wenn wir Tischler, Zimmerleute, Lehrer, Richter, Bauern, Kaufleute, selbst sogar Gefangene in Gefängnissen, ja, Deutsche in Deutschland, Österreicher in Österreich, also wo auch immer wir sind, dort ist unser Betätigungsfeld als Christen in dem Umfeld, es sei denn, wir haben einen wirklich ganz speziellen Ruf Gottes, aber auch der sollte nicht dahin führen, dass wir sozusagen bestehende Orte wie eine Ehe zum Beispiel kaputt machen. Also wer zum Beispiel meint, er müsste jetzt missionieren gehen nach Afrika und er ist verheiratet und hat Kinder hier, der sollte sich nicht von seiner Frau trennen, sondern im besten Fall mit der Frau, mit der Familie gehen. Also das ist dann schon so. Also nicht die bestehenden Ordnungen eben zerstören. Denn was ist das Wichtigste? Gottes Gebote halten. Und wir erinnern uns an Psalm 119, wo nochmal ganz klar wird, wie wichtig ist, nicht nur seine Gebote, seine Mahnungen, seine Weisungen, alles, was er uns geholfen hat, durch sein Wort, das zu halten, das ist das Wichtigste. Und wenn wir darin wandeln, ist das der gute Weg des Lebens, des Friedens. Und so wandeln wir nach Gottes Wohlgefallen. Und das ist auch der Weg, den er auf seine Art, nach seinem Willen segnen wird. Und wenn wir eben auf diesem Wort wandeln, dann ist das wirklich so, als wenn wir auf einem Gebirgspfad unterwegs sind und egal wie holprig er wird, wie steinig er wird, wie steil er wird, ja, es wird ein atemberaubender Weg fürs Leben. Und wenn wir nach unseren eigenen Geboten handeln, dann kann es leicht passieren, dass wir daneben treten und den Berg hinunterrutschen in die Tiefe. In Vers 23 steht, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Das ist auch wichtig, dass wir nicht durch unser Leben in irgendeiner Art und Weise in Abhängigkeit von anderen Menschen geraten, und zwar durch Schwüre, durch Versprechen, Schulden, vielleicht in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, auch in narzisstischen Beziehungen. Durch Kriminalität und Erpressung, wenn wir irgendwie so etwas in unserem Leben erlebt haben, als wir noch nicht Christen waren, sollen wir versuchen, davon freizukommen, was ja auch wieder ganz klar ist, nämlich das Prinzip. Ja? Denn es kann uns ja passieren, wenn wir in so einer Abhängigkeit sind, dass man Dinge von uns verlangt und fordert, die eben gegen das Gesetz des Friedens und gegen die Gebote Gottes verstoßen. Also schauen, dass man sich aus diesen Verbindungen freimacht, freikauft, wenn es irgendwie möglich ist. Was auch noch entscheidend ist, und das erleben wir auch jetzt sehr deutlich, Unbildung führt prinzipiell in Knechtschaft. Ein Mensch, der keine Bildung bekommt, dem kann man jederzeit jedes X für jedes U vormachen. Dem kann man sonst was erzählen, der ist für jede Form von Manipulation offen, den kann man wie ein Esel mit einer Karotte überall hinlocken, weil er keine Ahnung hat. Luther hat deswegen auch schon damals darauf großen Wert gelegt, dass es eben Schulen gibt, dass Schulen gebaut werden, dass die Kinder wirklich hochgradig gebildet werden, weil nur Bildung macht uns eben frei und schützt uns vor Propaganda und vor Manipulation. Und deswegen sollte man eigentlich sagen, wenn man als Christ entweder in der Schule arbeitet oder eine Schule gründet oder wie auch immer, dann sollte das Bildungsniveau bei weitem über dem Durchschnitt liegen. Ja, es ist wichtig, dass wir unsere Kinder selbstständiges Denken beibringen, dass wir ihnen eine sehr umfassende, tiefe Bildung vermitteln, um sie eben davor zu schützen, später in Knechtschaften dass sie da hineingeraten. Also noch einmal, wirst du Christ, bleib, wo du bist. Das war der erste Teil der Predigt. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Hier geht es wieder, wie jetzt schon so oft in letzter Zeit, wieder um das Thema Beziehung, Ehe, aber ein Thema, was wir, glaube ich, noch nicht so oft gehabt haben und was auch für mich wieder mal ganz neu war, da eigentlich einzusteigen, nämlich, wenn du in der Ehe bist, wenn du verheiratet bist, dann gibt es nur eine Scheidung durch den Tod des einen Partners, durch Ehebruch oder, was wir auch letztens gehört haben, wenn ein Ungläubiger sich scheiden lassen will, den soll man auch gehen lassen. Ansonsten ist es nicht von Gott irgendwie auch nur geduldet, dass es eine Scheidung geben kann. Versuchen wir uns mal dieses Prinzip dahinter vorzustellen. Ja? Gehen wir mal ganz zurück an die Bibel, an den Anfang. Wie war denn das? Gott schuf zuerst Adam. Er schuf zuerst Adam. Und als dann Adam keine Gehilfin gefunden hat, da nahm nicht Gott noch einmal einen Klumpen Lehm und blies dem Odem ein. Ja? Und schuf sozusagen einen eigenständigen Menschen, sondern er nahm Rippe von Adam, Fleisch von Adam und formte daraus die Eva. Gott machte also die Frau aus dem Körper, aus dem Fleisch des Mannes. Und als Adam dann erwachte und er wie üblich dann allem einen Namen gab, dazu war er ja von Gott berufen worden, alles zu benennen, da nannte Adam, der selbst Ish, also Mann, hieß, ja, Mann, nannte sie Isha, Männen. Und Mann ist sie gemacht, er nannte sie Männen. Das heißt, sie waren eigentlich schon zu Anfang an ein Fleisch, aus einem Fleisch gemacht. Und wenn wir heute mit einer Frau, mit einem Mann, wenn wir vereinigt sind, dann sind wir wieder ein Fleisch. Und aus dieser Beziehung sehen wir ja auch, wird ein Fleisch, nämlich ein Kind. Und dieses Kind ist schon wieder aus Mann und aus Frau ein Mensch, ein Leib. Und versuchen wir doch einmal, ein Kind zu trennen, ja, zu zerschneiden und sagen dann so, das ist jetzt Papa-Teil und das ist jetzt Mama-Teil. Es geht nicht. Und so müssen wir das auch uns vorstellen mit einer Ehe. Man ist ein Fleisch. Und wenn man das zerschneidet in Form einer Scheidung, zerschneidet man nicht nur diesen Menschen, diesen einen Menschen, bestehend aus Mann und aus Frau, sondern man zerschneidet damit auch das Leben der Kinder, ihrer Kinder, der Verwandten, der Freunde und auch der Gemeinde. Es ist eine Tiefe, ein tiefer Ausbruch, eine tiefe Eruption, wenn eine Ehe in die Brüche geht, warum auch immer. Gehen wir noch ein bisschen weiter, weil das so wichtig ist. Wer eine Ehe zerschneidet, also wer eine Ehe trennt, könnte auch genauso gut sagen, gut, dann mögen sich doch Gott, Jesus und der Heilige Geist trennen. Soll doch auch dort jeder seinen eigenen Weg gehen. Kann sich doch jeder selbst verwirklichen, vielleicht gibt es ja eigene Ideen. Ja, wer weiß. Ich denke, ab schon hier merken wir, wie absurd allein dieser Gedanke ist, dass eine Einheit wie Gott getrennt werden kann. Und genauso ist es absurd, dass eine Einheit wie die Ehe getrennt wird. Aber die Menschen sind eben in der Regel doch sehr verrückt, aus der Ordnung herausgerückt und sagen zum Beispiel, ja, ich entscheide mich für Jesus, ich bleibe mein Leben lang mit Jesus zusammen. Ja, Jesus ist mein Herr, ja, ich gehöre zu Jesus. Aber mein Partner, mein Mann, der kann sich schleichen gehen. Oder meine Frau, die kann sich schleichen gehen. Wie kann man das sagen? Ich bleibe Jesus treu, aber nicht meinem Ehepartner. Es ist absurd. Man kann auch genauso gut sagen, wenn ich meine Frau betrüge, dann kann ich auch genauso Jesus mit Buddha betrügen. Oder ich kann genauso gut sagen, die Frau kann genauso gut sagen, ja, ich, anstatt dass ich mit Jesus zusammen bin, wende ich mich dem elefantischen Gott Ganesh zu. Es gibt dann einfach lauter Möglichkeiten, die ganze Ordnung zu pervertieren. Treue ist eine der wichtigsten Tugenden, die wir Christen haben, eben weil auch Gott treu ist. Treu sein heißt auch fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben und wagen. Also Ehewagen bedeutet auch fest sein im Entschluss, dem Partner treu zu sein. Ihm vertrauen, an sich und Gottes Plan glauben, an seine Verheißungen, sich gegenseitig Sicherheit schenken und daran glauben, dass Gott eine treue Ehe segnet, nach seinem Willen und seiner Zuteilung. Jesus sprach darüber in Matthäus Kapitel 19, die Verse 9 bis 10. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Also sie erkannten gleich, hoppala, wenn das so eine enge Verbindung ist. Und deswegen möchte ich sie nochmal, man kann gar nicht oft genug betonen, das kann ich deutlich genug sagen, was das wirklich bedeutet, eine Ehe. Das ist nicht nur eine, wie auch immer geartete, menschliche Verbindung. Das ist etwas, das geht bis rein, bis vor Gottes Angesicht. Ja? Also die Jünger kannten sofort, upsala, wenn das so ist mit der Treue, und dann ist besser gar nicht zu heiraten. Nicht? Und darauf antwortete Jesus etwas, was jetzt wiederkommt in Korinther 7. Nämlich er sagte, einige sind von Geburt an zur Ehe unfähig. Andere sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelsreichs willen. Also Jesus sagte damals auch schon, es gibt wirklich Menschen, die entweder durch von Geburt an oder durch einen menschlichen Eingriff nicht zur Ehe fähig sind. Und zur Ehe fähig heißt natürlich zur sexuellen Vereinigung. Weil dadurch wird das ja sozusagen legitimiert. Also es gibt Menschen, die dazu nicht fähig sind, oder es gibt auch welche, die sich selbst dazu entschlossen haben, ehelos zu bleiben. Und zwar um des Himmelreichs willen. Diese Menschen, die sich gegen die Ehe entschieden haben, die ledig bleiben wollen, haben das gemacht nicht aus einem Egoismus heraus, nach dem Motto, dann kann ich mehr reisen, dann habe ich weniger Probleme, sondern der Grund natürlich ist der, um mehr Zeit, um mehr Kraft zu haben, für das Himmelreich des Herrn zu arbeiten. Ja? Denn es ist so, man hat damals immer schon gewusst, Ehe bringt einfach auch eine ganze Reihe von Belastungen mit sich. Auf das möchte ich noch eingehen. Also, was sagt uns Paulus oder was lässt uns Gott durch Paulus mitteilen? Was rät uns Paulus durch Gott? Er rät uns, es ist gut zu heiraten, gut Familie zu gründen, aber es ist ebenso gut, auch alleine zu sein, nicht zu heiraten und vielleicht sogar ein Stück besser. Und das schmückt dahinter heraus, wobei aber dieses Besser nur dann gilt, wenn das einem als Gnadengabe von Gott geschenkt ist. Also wenn du wirklich in deinem Herzen spürst, dass dir Gott die Kraft gegeben hat, den Willen gegeben hat, ohne Ehepartner zu sein und ohne Familie. Die Begründung ist, er schreibt in Versen 29 bis 31, die Zeit ist nur kurz bemessen, die Gestalt der Welt vergeht und wir haben nur noch eine verbleibende Frist. Das ist ganz wichtig. Die Zeit ist nur kurz bemessen, die Gestalt der Welt vergeht und wir haben nur noch eine verbleibende Frist. Man könnte auch so sagen, unser Leben ist eigentlich ein Leben auf einem sinkenden Schiff. Das Schiff sinkt. Und wir haben nur noch wenig Zeit, bis das Schiff untergegangen ist. Und diese wenige Zeit ist unser ganzes Augenmerk darauf gerichtet, zu helfen, zu retten, zu tun, aufs Rettungsboot hinzuweisen, vielleicht sogar zu schauen, dass das Schiff nicht sinkt, aber Rettung ist das A und O. Sich selbst und seine Mitmenschen eben in Sicherheit zu bringen. Wenn man mit so einer Sicht auf sein Leben als Christ blickt, dann werden diese ganzen Dinge, die uns heute in unserer Welt so wichtig sind, werden plötzlich auf einmal verschwinden komplett. Und ich möchte sagen, ich rede aus eigener Erfahrung, ich habe in meinem Leben zweimal im wahrsten Sinne des Wortes Schiffbruch erlitten. Ja? Einmal am Neusiedler See. Ja, ja, aber wenn es dort mal richtig stürmt, das habe ich erlebt. Dieter, du als alter Seemann, ja? Tatsache, da waren wir mit der ganzen Familie segeln. Ja? Zum Glück waren die Großmütter nicht dabei. Und was war? Sturm kam auf und es hat wusch gemacht, ja, und wir sind mit dem Segelboot gekentert. Ja? Und ich weiß nur einfach eines, das Erste, was war, war nur, hoppala, sich in Sicherheit bringen, nicht unter das Segel kommen. Ja, oder dass einer von denen, dass der Mastbaum irgendwas erschlägt. Ja? Und dann sofort geguckt, sind alle da? Ist der Onkel da? Ist der Vater da? Ist der Cousin? Ist das? Sind die alle da? Ja? Haben die alle irgendwo einen Griff? Können die sich wo festhalten? Ja? Da war das völlig egal, ob ich da gerade studiert habe oder ob ich einen Arzttermin gehabt habe oder ob ich ins Konzert gehen wollte. An das war nicht mehr zu denken. Es ging nur noch darum, wie rette ich meine Lieben in dieser Seenot. Und das andere Mal, das war in damaligen Jugoslawien, das war in den Kornaten, Kornati-Inseln, und da sind wir mit dem Motorboot unterwegs gewesen diesmal, mit dem Motorboot. Da kam die Bora und wir hatten Anker geworfen, wir hatten Landfeste gemacht, alles, ja. Und die Bora hat uns aber so gedrückt, dass sich der Anker gelöst hat und wir wurden in die Bucht an Land getrieben. Was war? Die Mutter, die Schwester irgendwie von Bord gebracht, die hatten so ein Täschchen dabei, da war der Pass drin, die Papiere, das Geld, ja, die standen dann dort, nicht? Und mein Stiefvater und ich, wir sind an Bord geblieben, er hat versucht zu rangieren, ich bin ins Wasser gestiegen, habe versucht, mich dagegen zu drücken noch, habe die Fender dazwischen gekeilt. Ja. Fürchterlich, welche Gedanken gehen dir in so einem Moment durch den Kopf? Ja? Dass ich mir in 3 Tagen eine neue Hose kaufen will? Ja. Oder dass ich die Schule wechseln möchte? Oder wie ich mal heiraten werde? Nein. Nur Rettung, Sicherheit. Wie können wir dieses Schiff, wie können wir diese Havarie abwenden? Uns ist dann ein Antrieb abgebrochen. Das ganze Wasser hat geschäumt, war grau. Mutter hat geschrien, Schwester hat geschrien. Ja. Also es war Chaos pur. Aber die Geschichte hat noch ein schönes Ende. Wir waren dann wirklich sehr angeschlagen. Der Antrieb lag hinten auf der Badeinsel und wir sind rausgetuckert noch mit dem anderen Antrieb zum Glück. Und dann wurden wir in Schlepptau genommen von einem Kornati-Dampfer. Den kennt ihr vielleicht, diese hölzernen Schiffe. Und da waren Christen drauf. Und wir kamen dort an Bord und die haben Gitarre gespielt und gesungen und alles. Wir wurden also von Christen gerettet. Wie das auch im normalen Leben der Fall sein sollte, Christen helfen anderen. Und wenn wir diese Sicht haben auf unser Leben, dann verstehen wir überhaupt ganz viele Dinge, die in der Bibel beschrieben sind, die auch hier beschrieben sind. Wenn wir so eine Sicht aufs Leben haben, dann verlieren wir uns nicht in die alltäglichen Kleinigkeiten. Wir funktionieren, wir machen alles gut. Ja? Natürlich, weil das Ordnung ist und weil Gott ein Gott der Ordnung ist und weil er uns Christen zur Ordnung berufen hat. Aber wir haben einen Sinn und Zweck und das ist das Evangelium mit Wort und mit Tat, den Menschen weiterzugeben, Menschen für Jesus zu gewinnen, zu retten, zu helfen und schauen, dass nicht viele untergehen. Und eben, die Zeit ist kurz, wir haben nicht viel Zeit, wir sollten unsere Kraft nutzen. Jung sein ist sehr gut, älter sein ist auch gut, wenn man dann sehr alt ist, verlässt die Kraft uns immer mehr, dann können wir im Endeffekt nur noch beten, ist aber auch noch ein Dienst. Also es geht bis zum letzten Atemzug, können wir noch als Christen in dieser Einstellung leben und helfen und handeln. Und deswegen sagt eben auch hier Paulus, ja, wenn es dir möglich ist, wenn es dir von Gott geschenkt ist, dann kannst du ledig bleiben. Es ist gut und dann investiere dich zu 100% in den Dienst an Gott. Währenddessen, wenn du verheiratet bist, dann kommen einfach Probleme auf dich zu und du bist oft zweigeteilten Herzens. Und deswegen möchte ich mal kurz anführen hier 3 Gründe, warum eine Ehe auch eine Last sein kann. Erstens einmal, in einer Ehe leben ja 2 gefallene Menschen miteinander. 2 gefallene Menschen, die in ihrer Gefallenheit natürlich sich auch immer wieder gegenseitig aufreiben. Ja? Mit all unseren Schwächen und Fehlern. Und das führt natürlich zu Konflikten, Schwierigkeiten Kompromissen, faulen Kompromissen vielleicht, ja, Streitigkeiten und auch immer wieder zu Ermüdungserscheinungen. Bei mir natürlich nicht in meiner Ehe. Bei dir auch nicht, Helmut, oder? Okay. Also ich sage mal so, wenn wir sehr realistisch sind, dann müssen wir zugeben, also egal wie gut unsere Ehen sind, sowas ist immer irgendwo mal mehr, mal weniger vorhanden. Gut, das ist der eine Punkt. Ich habe jetzt noch was Poetisches da geschrieben, also nämlich auch wenn man sich gegenseitig auf Rosen bettet, Rosen haben auch Dornen. Okay, dann der nächste Punkt, bei Verfolgung kann es zu schweren Zerreißproben kommen. Könnt ihr euch vorstellen, nicht? Wenn man fliehen muss mit Frau und Kind und Kegel, ja, man kommt oftmals alleine leichter wodurch, als wenn man die ganze Familie mitschützen und mitnehmen muss. Und es gibt genug Geschichten aus der Verfolgung, wo dann tatsächlich Familien zugrunde gegangen sind, weil man eben sich nicht entsprechend retten konnte. Also Verfolgung ist ein großes Thema. Und natürlich auch, was wir immer wieder erleben, natürlich die Verluste, wenn entweder eine Ehe bricht, wie gesagt, das ist ja nun wirklich eine große Tragik, aber genauso natürlich durch den Tod eines Partners. Da werden auch Kinder und Ehepartner, die übrig gebliebenen und alle, und auch die Not des Sterbenden, der ja nun weiß, dass er seine Familie zurücklässt. Also es gibt diese Punkte natürlich, nehmen uns sehr in Anspruch, die nehmen uns sehr mit und die hindern uns dann auch immer wieder daran, uns zu 100% auf Gott und auf seinen Willen und auf sein Werk zu konzentrieren. Ich möchte nochmal kurz wiederholen, nämlich, dass wir eigentlich, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, genau, wie in 1. Timotheus 2,4 geschrieben, nicht? Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, das ist unsere Hauptaufgabe, den Menschen die Wahrheit mit Wort und mit Tat nahezubringen. Ein kleiner Erfahrungsbericht, als ich ein junger Mann war und völlig auf der Suche nach der Wahrheit, ja, und ich sage es immer wieder gerne, ja, es ist irrsinnig schwierig, in dieser Welt die Wahrheit zu finden, weil nur so wenig Christen den Mut haben, die Wahrheit weiterzusagen. Ich bin meine ganze Jugend, bis ich längstens in den Ende der 30er war, niemals auf jemanden gestoßen, der mir das Evangelium gesagt hat. Und ich habe wirklich gesucht, wie verrückt. Ja? Ich habe dann esoterische Bücher gelesen und ich habe dann eine Bibel geschenkt bekommen, eine zerfledderte Bibel. Ja? Und ich habe darin auch gelesen und war total begeistert, angestrichen und so weiter. Ja? Hat dann wieder aufgehört zu lesen. Ich habe erst Jahre später erfahren, dass ich eine katholische Bibel gehabt habe, also eine Einheitsübersetzung. Und ich habe in apokryphen Schriften gelesen, also gar nicht im Wort Gottes, sondern in denen, die da reingemischt werden. Ja, ihr wisst, dass das so ist. Gell? Also es ist vermischt worden. Wir haben das ja getrennt. Nicht? Also die apokryphen Schriften gehören nicht dazu. Ich habe also prompt die erwischt. Bin also wieder nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Und was ist passiert? Am Ende bin ich in einem Kloster gelandet, in einem katholischen. Und zwar für Schweigeexerzitien für Studenten. Und das war eigentlich sehr schön, weil untertags hat man Andachten gehabt, dann hat man Zeit gehabt zum Nachdenken und am Abend konnte man zu dem Pater gehen und dort mit ihm reden, ihm Fragen stellen. Und ich habe damals nur so gedacht, Mensch, dieser Pater, so ein Mann von circa 40 Jahren, der hat eigentlich ein schönes Leben. Ja? Der hat eine nette kleine Wohnung gehabt, neben einem Park, ja, ein Studierzimmer, eine kleine Küche. Ja. Dann ist er, wenn er essen gegangen ist, beim Frühstück ist er in den Speisesaal, da waren dann die Gäste und da waren dann die Nonnen und so. Ja. Und der hat einen Hausmeister gehabt, wenn eine Glühbirne zum Wechseln war oder irgendwas oder eine Steckdose nicht funktioniert hat, dann hat er den Hausmeister, ist der gekommen. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, der Mann muss sich eigentlich um nichts kümmern, außer, dass er dort mal Ehetage gemacht hat, dort Einkehrtage, dort eben Exerzitien, dann irgendeine Kapelle eingeweiht, dort eine Trauung gemacht, ja, dann Eheberatungsseminare, was auch immer. Also ich habe irgendwie gedacht, dieser Mann, der ist wohl versorgt und braucht sich nur um die Dinge des Herrn kümmern, ja, nur um die Dinge Gottes kümmern. Das hat mich irgendwie damals schon berührt, unabhängig von all dem drumherum, ja. Und Paulus hat es natürlich nicht so gut gehabt. Nicht? Er hat es natürlich sehr wild gehabt, aber er blieb eben auch ohne Ehefrau, weil er sich tatsächlich ausschließlich um den Dienst für den Herrn am Menschen gesorgt hat. Und das war seine Lebensaufgabe. Also wem die Gabe des ledigen Gottesdienstes gegeben ist, der kann gut danach leben. Aber falls jemand dann irgendwann schwach wird und sagt doch nach einigen Jahren, ich kann doch nicht und ich brauche doch eine Familie und einen Ehepartner, der soll jederzeit das auch tun. Es ist also keine Sünde, dann auch umzuschwenken. Man muss sich nicht durch Schwüre, durch irgendwas zu einer Ehelosigkeit selbst zwingen. Das ist also nicht gewollt. Witwen oder Witwer können auch wieder heiraten. Ja? Allerdings steht hier nochmal deutlich, wenn, dann nur zum Lob Gottes. Das heißt also auch nur einen christlichen Partner, ja? Einen Christen. Und wem es aber möglich ist, soll auch als Witwe oder als Witwer besser alleine bleiben und so sich zu 100% auf eben den Dienst für das Evangelium konzentrieren. Am Ende sagt Paulus noch etwas sarkastisch. Das liegt aber auch daran, weil natürlich die Korinther immer wieder an Paulus, an seiner Apostelschaft gezweifelt haben. Er sagt nochmal, das ist mein Urteil, was ich jetzt hier abgebe. Er hat eben kein Urteil Gottes darüber. Aber er sagt, es ist mein Urteil, aber er denkt hier wohl auch, dass er den Geist Gottes hat. Und wir sollen das bei der Bibel jetzt nicht unterscheiden und sagen, okay, wenn es eine Meinung Paulus ist, dann ist die nicht wichtig, dann hat die uns eigentlich nichts zu sagen, können wir streichen aus der Bibel. Sondern noch einmal, es ist so, wenn du einen guten Freund hast oder sagen wir mal so, wenn du krank bist und du bekommst vom Arzt einen guten Rat oder du bekommst von den Ernährungsdocs einen guten Rat, wie auch immer, und du weißt, damit ist dir geholfen, dann ist es gut, wenn du diesen Rat auch annimmst. Also auch hier, wir haben jetzt einen Rat von Paulus, ihm durch Gott gegeben, und auf wen das jetzt zutrifft, die Sache mit der Ehelosigkeit, für den, der weiß Bescheid, dass es also keine Sünde ist, allein zu bleiben. Man muss sich auch nicht komisch anschauen lassen, wenn man alleine bleibt, sondern es ist durchaus legitim, eine Lebensalternative zur Familie. Aber wie gesagt, die Sache mit dem in seinem Stand bleiben ist tatsächlich ein Gebot. Das soll man also tun. Ja. Und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Merken wir uns, das Leben ist kurz. Unsere Frist bis zum Tod ist noch kürzer als das Leben insgesamt. Vergessen wir nicht das Bild mit dem untergehenden Schiff und welche Dringlichkeiten wir dort empfinden. Das sind die Dringlichkeiten unseres Lebens. Rettung. Bleiben wir in unserem Familien- und Berufsstand, in dem wir jetzt sind. Bringen wir da keine Unordnung hinein. Zerstören wir nichts. Rebellieren wir nicht. Ja? Betrachten wir es als von Gott gegeben, von Gott geschenkt. Das ist unser Feld. Hängen wir unser Herz eben nicht so an das Vergängliche, weil wir eben wissen, es ist nur noch eine kurze Zeit, diese Welt ist nur noch eine kurze Zeit, die Gestalt der Welt vergeht. Daraus ergibt sich automatisch etwas, was wir immer wieder hören sollten. Nämlich, wir sollen uns Schätze im Himmelreich sammeln und nicht auf der Erde. Und wir sollen um die Sache des Herrn besorgt sein und nicht um unsere Sachen. Und ich stelle mir so manchmal die Frage, wir wissen ja, dass es auch ein Gericht gibt über sozusagen unsere Taten als Christen. Da geht es nicht um Leben und Tod in diesem Gericht, da geht es nicht darum, die ewige Verdammnis oder ewige Errettung, da geht es nur darum, dass unsere Werke auf dieser Welt beurteilt werden. Ich stelle mir so manchmal die Frage, wie das eigentlich sein wird, ob wir später mal erleben werden, wenn dann unsere Altvorderen, die alten Menschen aus der vergangenen Zeit, wenn dann ihre Schätze vor Gott sichtbar werden, alles verbrennt, was drumherum ist und die Asche bleibt. Und bei uns oder bei mir, dann stelle ich mir manchmal die Frage, wird bei denen dann vielleicht ein Haufen sein an Edlem, an Gold, an Perlen, an Juwelen geistiger Natur und ich muss bei mir meine Asche herumsuchen, ob ich vielleicht irgendwo ein Nugget finde, ein kleines. Ja. Die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wie viele Schätze sammeln wir im Himmelreich? Denken wir überhaupt daran, Schätze im Himmelreich zu sammeln? Ist das überhaupt in unserem Bewusstsein drin? Dass wir auch mal sagen, hey, ich investiere lieber in einen Schatz ins Himmelreich als einen Schatz auf Erden. Stellen wir uns diese Frage auch ja oft genug? Oder sind wir mit unseren Gedanken einfach immer wieder bei der Welt verhaftet und sammeln hier und horten? Sind wir über die Sache des Herrn besorgt? Je mehr wir über die Sache des Herrn besorgt sind, desto weniger über unsere eigene Sache. Ich möchte uns Folgendes mitgeben. Hören wir auf das Wort Gottes vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und nachts, wenn wir nicht schlafen können. Hören wir immer auf sein Wort. Lass uns in uns lebendig sein. Und ich möchte mit dem Vers 105 des Psalmes 119 schließen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.